Neunetz Cast. Gespräche über Wirtschaft im digitalen Zeitalter.
Heute bei mir Leonhard Dobusch. Hallo Leonhard.
Hallo.
Du hast ja nicht nur einen bezaubernden österreichischen Akzent, du bist auch Professor an der FU Berlin für Organisationstheorie. Mhm. Und beschäftigst dich auch intensiv mit Urheberrechtsthemen. Vielleicht kannst du erstmal kurz irgendwie noch was sagen, womit du dich an der Universität, also womit du dich akademisch beschäftigst und was du sonst noch so machst.
Ja, also ich habe in Österreich studiert, wo ich eben auch herkomme, und dann netterweise von der Deutschen Forschungsgemeinschaft ein Stipendium bekommen, um meine Doktorarbeit zu schreiben. Das hat mich dann quasi nach Berlin geführt. Und ich habe in Österreich Jura und Betriebswirtschaft studiert. Und irgendwie habe ich es dann nach meiner Doktorarbeit, die hat sich beschäftigt mit Linux in großen Stadtverwaltungen. Also habe ich mir angeschaut, wie in München, in Wien, in Berlin und in Frankfurt Linux-Migrationsprojekte am Desktop eigentlich vor allem gescheitert sind, außer in München. Das sind die einzigen, die das dann durchgezogen haben. Und über diese Schiene Open Source habe ich es dann geschafft, irgendwie, glaube ich, auch diese beiden Hintergründe von mir, also rechtlicher Hintergrund und betriebswirtschaftlicher, organisationstheoretischer Hintergrund irgendwie zusammenzubringen und mich dann nach meiner Doktorarbeit verstärkt mit so Fragen von grenzüberschreitender Urheberrechtsregulierung beschäftigt und da viel zu so Themen gemacht wie Creative Commons zum Beispiel als einem Beispiel von eben grenzüberschreitender Form von irgendwie so eine Art Fix für das Urheberrecht, so ein Patch für das Urheberrecht hinzukriegen, damit das Urheberrecht mit dem Internet wieder besser zusammenpasst. Hm. Also das sind so die Fragen, wie kann man private Regulierung organisieren und so. Auch Management digitaler Gemeinschaften beschäftigt mich. Also ich forsche viel zum Bereich Wikipedia, Wikimedia, dieses Verhältnis von formalen Organisationen und informalen Gemeinschaften. Also das sind so die Themenbereiche. Und da spielt ja das Urheberrecht dann oftmals eine Rolle auch. Aber natürlich nicht nur. Also ich bin ja, wie gesagt, am Ende des Tages ist trotzdem eigentlich Management, Organisationsforscher, Soziologe, BWLer.
Okay. Und du bist auch Autor bei Netzpolitik.org. Also schreibst du ab und zu über Urheberrechts.
Ja, ich würde sagen, ich bin der Urheberrechtsmensch von Netzpolitik.org.
Und ich bin auch sehr froh darüber, dass du da schreibst, weil es da jetzt da noch eine Stimme mehr gibt, zumindest im Netz, die sich mit den Themen beschäftigt und sich auch damit auskennt. Weil sonst gibt es ja dann. Und hat er noch die Leute von iRights Info. Und dann wird es ja schon ganz schnell ganz, ganz dünn, was das Thema angeht. Und da bin ich immer ganz froh, dass du da auch noch ganz viele Themen auch aus den USA teilweise aufgreifst.
Ja, ich meine, ich muss sagen, ich schreibe jetzt nicht nur zum Urheberrecht, das ist sicher, da fühle ich mich zuständig und verantwortlich. Ich habe auch so schon eben auch während meiner Doktorarbeit nebenbei versucht, eigentlich immer diese Open Everything Themen ein bisschen zusammenzubringen. Also ich habe ein Buch, das 2007 gemeinsam mit anderen herausgegeben, das ist Freie Netze, freies Wissen, ist natürlich auch Creative Commons lizenziert und zur Gänze im Netz. Und das haben wir dann nochmal neu aufgelegt und überarbeitet 2011. Da hieß es dann, glaube ich, eigentlich noch genauer, worum es geht, nämlich Freiheit vor Ort. Also das war so Fragen von Open Access, Open Source Software, Open Education, alle diese Open Bewegungen und da durchaus auch mit so einem Fokus auf, was kann man eigentlich vor Ort in einer Gemeinde, in einer Kommune machen. Mhm. Gerade im Open Data Bereich tut sich da auch einiges, aber in anderen Bereichen nicht. Und da habe ich zum Beispiel auch gerade immer noch ein Drittmittelprojekt laufen, gemeinsam mit mehreren Vereinen, mit dem Digitale Gesellschaft e.V., mit einem Verein aus Österreich, mit einem Verein aus der Schweiz, Digitale Alment. Und mit Wikimedia, wo wir uns eben versuchen anzuschauen, okay, wie sieht's aus in großen Städten im deutschsprachigen Raum? Was tut sich da im Bereich digitaler Offenheit ganz allgemein? Wir sind mit der Datenerhebung ein bisschen im Verzug, aber wir hoffen, dass wir bis zur Republika ein paar Ergebnisse vorlegen können.
Also da gibt es tatsächlich in Deutschland, kann man Fortschritte beobachten, was das angeht? Also das ist...
Also das Projekt heißt eben Digitaler Offenheitsindex. Es gibt auch da eine, also kurz DU-Index. Und wir wollen halt da durchaus auch, wenn wir dokumentieren, dass da bisher noch fast nichts gibt, dann ist das auch ein Ergebnis. Also wir haben gesagt, wir wollen da, das Ziel dieses Index ist auch mal aufzuzeigen, was wäre überhaupt möglich auf kommunaler Ebene. Mhm. Und es gibt ja ein paar Städte, machen in manchen Bereichen etwas. Das würde man damit sichtbar machen, einerseits. Hm. Aber es kann durchaus sein, dass im Bereich offene Infrastrukturen, dass hier 100 Punkte zu vergeben sind und der beste Start hat 5 von 100 Punkten. Also das wissen wir jetzt noch nicht, aber es stimmt schon.
Wäre das, was der Zyniker an mir jetzt erwarten würde, jetzt als deutsches Ergebnis?
Ja, also wie gesagt, wir wollen da eher so durchaus auch einen Anreiz schaffen, mit dieser Messung zu sagen, hey Leute, man kann da was tun. Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker suchen oft Themen in dem Bereich Digitalisierung. Gibt es viel zu tun? Und wir wollen das vergleichbar machen, weil derzeit kochen halt alle so ihr eigenes Süppchen und man könnte, glaube ich, viel mehr noch voneinander lernen, voneinander abschauen, mehr Copy-Paste.
Gibt es da Untersuchungen oder Untersuchungen in anderen Ländern, wo man sagen kann, okay, da gibt es jetzt aus Frankreich oder vielleicht Großbritannien oder den USA, wo sich Forscher das angeschaut haben und wo man da so einen, vielleicht nicht direkt einen Vergleich machen kann, aber wo man zumindest sagen kann, okay, da hat sich das jemand angeschaut und da sieht es so und so aus.
Also am meisten Forschung gibt es sicher im Bereich Open Data, weil es da halt Player gibt wie die Open Knowledge Foundation oder auch das Open Data Institute, die halt auch schon mehrfache Rankings, Indexes, Vergleiche und so weiter machen. Allerdings ist das meiste, was da passiert, auf Länderebene. Also die vergleichen Länder mit irgendwelchen Indikatoren. Und eben, es beschränkt sich auf Open Data. Und ich würde jetzt sagen, Open Data ist durchaus sinnvoll und wichtig, aber das ist halt nur ein Aspekt. Ja. Und uns geht es halt auch ganz allgemein um Fragen von Lizenzierung öffentlicher finanzierter Inhalte in jedem Bereich. Also egal, ob sie von einer Stadtverwaltung selbst erstellt werden, egal, ob sie mit öffentlichen Kulturförderungen zum Beispiel finanziert werden oder ob sie im Bereich der Wissenschaft durch Universitäten erstellt werden. In all diesen Bereichen stellt sich eigentlich die Frage, die Verwertungsfrage ist geklärt, warum sind dann diese Inhalte nicht frei im Netz verfügbar?
Genau, also öffentlich finanziert, also Finanzierung ist schon geklärt und warum wird dann, das ist ja auch immer so eine, was ich auch immer so ein bisschen so frustrierend finde, wenn man das dann beobachtet, dass dann einfach so diese Default-Annahme, dass einfach so dass das Urheberrecht mit all seinen Exklusivrechten, das muss halt auch darauf angewendet, egal wie es finanziert ist, auch wenn es öffentlich finanziert ist, obwohl man eigentlich mal darüber nachdenken müsste, welche Lizenz hier eigentlich angemessen wäre und welche Lizenz eigentlich für die Gemeinschaft sinnvoll wäre, die den Inhalt, die Kultur, Information, was auch immer dann halt schon finanziert hat. Und das dann einfach auch nutzen will. Warum soll sie dann zum Beispiel noch einmal dafür bezahlen, weil da nochmal exklusive Rechte, noch Nutzungsrechte nochmal dranhängen? Ja, also ist ja dann meistens, das kann ja dann auf eine doppelte Bezahlung des Bürgers hinauslaufen.
Aber im Unterschied zu vielen anderen Bereichen, also jetzt zum Beispiel NSA-Überwachung oder so, bin ich in dem Bereich gar nicht mal so pessimistisch. Also ich glaube, es ist so, dass die Creative Commons Lizenzen paradoxerweise vor allem im öffentlichen Bereich, wo man sagen könnte, okay, da könnte man ja mit Gesetzen auch arbeiten oder mit Verordnungen, dass gerade dort die am meisten Verwendung finden werden, und das kann man auch schon ein bisschen beobachten. Ich glaube natürlich, es wird ewig dauern, also weil gerade der öffentliche Bereich sich sehr, 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 sehr langsam bewegt, aber er bewegt sich. Das ist das, was man schon beobachten kann. Und also ich glaube, wir werden es einfach sehen. Es wird immer weniger verstanden werden, warum öffentlich finanzierte Inhalte, welcher Art auch immer, nicht auch öffentlich verwendbar, zugänglich, teilbar sind. Und deshalb, das ist einer der Bereiche, wo ich eigentlich noch am optimistischsten bin. Und wo
also du siehst auch hier in Deutschland da Fortschritte?
Auf jeden Fall. Also das merkt man, ein Bereich, zu dem ich auch arbeite, Open Educational Resources. Da merkt man einfach, zum Beispiel gerade in Berlin jetzt, ist es so, dass es sogar von einer schwarz-roten Koalition einen eigentlich sehr weitreichenden Antrag in diesem Bereich gab. Da werden jetzt Arbeitskreise eingerichtet, Machbarkeitsstudien, so geht's halt los. Ich habe zum Beispiel in diesem einen Buchprojekt, von dem ich erzählt habe, Freie Netze, freies Wissen, da haben wir im Vorfeld des Kulturhauptstadtjahres Linz 2009, also schon lang her, haben wir 2 Jahre davor, haben wir in diesem Buch insgesamt 24 Projekte vorgeschlagen, die man auf kommunaler Ebene umsetzen könnte. Und davon wurden auch einige umgesetzt. Also es gibt zum Beispiel in Linz jetzt einen Public Space Server, das heißt jeder Hauptwohnsitz Linzer, jede Hauptwohnsitz Linzerin hat 1 GB völlig frei verwendbaren Webspace. Das umzusetzen hat aber 2 Jahre gedauert. Von der Idee, dem ersten Gemeinderatsantrag, der Machbarkeitsstudie, ganz vielen Diskussionen, also vor allem natürlich wieder, was ist, wenn Nazis das nutzen? Es hat natürlich kein Nazi jemals genutzt, aber ja, man musste natürlich darüber diskutieren.
Dieses Totschlagargument immer, ja.
Genau. Und aber sozusagen mit jedem, und man kann sagen, meine Erfahrung daraus ist, jedes dieser Projekte, das man im öffentlichen Bereich anstößt, vor 2 Jahren quasi, kann man da überhaupt keine Ergebnisse sehen. Aber man braucht halt auch, glaube ich, ein bisschen langen Atem. Und ich glaube, das ist das jetzt, wenn ich das mal so sagen darf, wo ich glaube, wo die Netzgemeinde, wenn man so will, vielleicht teilweise eher so am meisten noch nachlegen muss, einen langen Atem haben auch bei manchen Themen.
Ja, aber das ist natürlich schwierig, ne? Also gerade wenn du so Aktivisten jetzt hier in Deutschland nimmst, die arbeiten ja schon alle an der persönlichen Belastungsgrenze, weil man ja auch gerade hier in Deutschland immer wieder an ganz vielen Fronten einfach kämpfen muss. Also ich meine, wir hatten Zensur vor ein paar Jahren, das kommt jetzt wahrscheinlich auf EU-Ebene wieder so, dann hat man halt auch immer das, dieses Zermürbende, dass halt immer wieder die gleichen Debatten immer wieder kommen, weil natürlich auch immer ganz oft so das Gegenüber, der macht das halt hauptberuflich, ob das jetzt irgendwie Christoph Käse beim Axel Springer Verlag ist oder ob das jetzt Dieter Gorni von der Musikindustrie ist oder immer, ne? Also das sind halt Leute, die das hauptberuflich machen und ganz viele Aktivisten machen das ja eher nebenberuflich oder halbtags oder halt in einer prekären Situation, weil sie nicht davon leben können. Da ist es halt schwer, dann irgendwie so einen langen Atem zu haben. Da müsste man halt eigentlich müsste das auch viel mehr auch institutionalisiert werden. Also gerade auch hier in Berlin, das ist, finde ich, es nach wie vor verwunderlich, dass es da nicht mehr Strukturen auch von, weiß ich nicht, von Stiftungen oder wie auch immer gibt, dass da nicht mehr bürgerrechtliche Organisationen gut aufgestellt sind.
Ja, auch das, glaube ich, braucht Zeit. Ich meine, ich finde, ich muss natürlich sagen, ich bin da ja befangen, ich bin Mitglied bei der Digitalen Gesellschaft und ich bin schreibe für Netzpolitik.org, aber in beiden Fällen komplett ehrenamtlich natürlich, aber in beiden Fällen ist es ja so, dass schon seit längerem da jetzt Spenden gesammelt werden, um zu versuchen, eben genau das, was du sagst, hier ein bisschen eine Professionalisierung reinzubringen. Und ich würde sagen, erste Anfangserfolge sind da auch zu verzeichnen. Also ich meine, okay. Netzpolitik hat immerhin, würde ich sagen, so 2,5 Vollzeitstellen plus Praktikantinnen und Praktikanten. Auch Digitale Gesellschaft hat irgendwie so jetzt 3-4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die größtenteils über Einzelspenden, aber auch über Grants von der Open Society Foundation, glaube ich, finanziert werden. Also es gibt da, würde ich auch sagen, Bewegungen in die richtige Richtung. Das ist die eine Seite. Das andere, natürlich stimmt's, dass die...
Oh, großes Stühlerücken hier an der
Ja, ich weiß auch nicht. natürlich ist es so, dass die einerseits einen Vorteil haben, weil sie Vollzeitlobbyisten haben, und zwar viele. Also genau. Das darf man nicht wegdiskutieren. Aber ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, ist, dass das ehrenamtliche Engagement, und das sage ich jetzt auch ein bisschen als jemand, der sich wissenschaftlich mit sozialen Bewegungen irgendwie beschäftigt hat, viel... Okay. Auch für sich einen Wert hat in politischen Auseinandersetzungen, wenn es um Meinungshegemonie geht. Also man darf nicht unterschätzen, dass einfach gerade weil ich nicht bezahlt werde von jemandem, meinem Wort dann trotzdem eigentlich in der öffentlichen Debatte ein größeres Gewicht zukommen kann, nicht muss, kann, als es bei Leuten ist, die halt die bezahlten Sprachrohre von Firmen oder von Verbänden sind.
Und was ist da der Grund dafür, dass man dann davon ausgehen kann, dass derjenige, der sich dann öffentlich äußert und auch Gehör findet, dass er dann für eine Bevölkerungsschicht
spricht? Weil man dann ja, so, oder? Ich würde sogar sagen, das Konstrukt, dass man halt den Leuten dann zugesteht, okay, dem geht's ums Allgemeinwohl, bis zu einem gewissen Grad zumindest. Das ist etwas, was man viel leichter als NGO-Vertreter, der ehrenamtlich sich engagiert, in Anspruch nehmen kann, als wenn ich hauptberuflicher Lobbyist für Springer bin. Ja. Also das darf man nicht unterschätzen, dass es nicht nur um Geld geht bei diesen Auseinandersetzungen. Und ich würde sagen, was ja auch umgekehrt auch versucht wird, dann immer zu unterminieren. Also wenn man, um aufs Thema Urheberrecht vielleicht wieder zurückzukommen, was man sieht, was ist derzeit das Hauptargument, dass die, würde ich sagen, durchaus Urheberrechtslobby versucht, gegen, ich würde mal sagen, urheberrechtsreformorientierte Kräfte in Stellung zu bringen. Das Hauptargument ist, ihr seid alle von Google bezahlt.
Ja, genau.
Und das versucht also
die Diskreditierung
dann. Unfassbar absurdesten quasi Argumentationsgänge den Leuten nachzuweisen.
Ja, also schlimmste Verschwörungstheorien, die dann an den...
Beispiel, Markus Beckedahl soll von Google finanziert worden sein, und das, weil bei der Republika von hunderten Sponsoren irgendwo auch Google irgendwie einen Mini-Betrag da reingezahlt hat, und deshalb vertritt Markus Google-Positionen, was grotesk ist. Ja? Umgekehrt, man versucht eben maximale Distanz eben sogar zu Google zu halten, weil eben es gar nicht darum geht. Ja. Und im Gegenteil, weil Google in ganz vielen Bereichen eher sogar ein kritikwürdiger, würde ich sagen, Akteur ist als ein irgendwie Bündnispartner.
Genau. Also das ist für mich auch persönlich auch, was ich vor 2 Jahren oder so für mich, oder vor einem Jahr, weiß ich mehr, so für mich entschieden habe, dass ich auch möglichst Distanz zu Google halten will, so... Einfach aus dem Grund,
Glaubwürdigkeit.
Weil Google in der öffentlichen Debatte in Deutschland einfach sehr stark dämonisiert wird und auch genutzt wird, um andere Positionen zu diskreditieren, dass man dann da versucht, in Verbindung gebracht zu werden. Und deswegen ist es einfach, sowohl für Markus oder auch für andere Leute, so viel wie mich oder so, einfach sinnvoll. Egal wie man zu Google steht, ich finde auch, dass Google wird auch immer mehr kritikwürdiger, ne, was immer mehr kritisiert an immer mehr Fronten. Aber unabhängig davon, versuche ich da auch so ein bisschen Abstand zu halten zu dem Konzern, einfach um sicherzustellen, dass dann nicht irgendwie nur, weil ich mal jemand die Hand gegeben habe, dann gesagt wird, hier, da bin ich doch. Steckt doch mit denen unter einer Decke so.
Genau, aber umgekehrt, finde ich, zeigt sich ja an diesen Versuchen, dass man alle, die irgendwie da eine kritische Position annehmen, in die Nähe von Google rücken will, zeigt man, dass eigentlich es schwer ist, den Leuten sonst irgendwie da jetzt sonstige sinistre Motive zu unterstellen. Ja? Also, und deshalb muss man da teilweise auch auf, würde ich finden, unseriöse, untergriffige Argumente zurückgreifen, weil und das zeigt halt, dass man, also dass dieser ehrenamtliche Teil wichtig ist und eine für sich auch eine Machtressource sein kann. Ja? Ja. Ich glaube, es geht nicht komplett ohne Professionalisierung. Das glaube ich nicht. Ja? Aber ich glaube auch nicht, dass Professionalisierung alleine quasi uns retten wird.
Okay. Also wir reden ja jetzt schon über Urheberrechtsthemen. Ich würde jetzt gerne mal über ein spezielles Thema sprechen. Weil wir gerade in Deutschland, habe ich auch immer den Eindruck, dass in der Debatte, weil auch immer so ein bestimmter Blick aufs Urheberrecht geht. Ja? Also das ist immer so die implizite Prämisse ist immer, mehr Kontrolle ist besser. Ja? Also je restriktiver ein Urheberrecht ist, desto besser geht es allen Kreativen, geht es der Gesellschaft, weil mehr Kultur und alles geschaffen wird. Also es wird nie explizit so gesagt, aber das ist halt immer so das, was so mitschwingt, wenn es heißt, oh Gott, ihr wollt das Urheberrecht abschaffen oder ihr wollt das irgendwie schwächen oder was wird denn aus den armen Künstlern und so weiter. Und was diese implizite Prämisse führt halt dazu, dass wir in der Debatte eigentlich nicht darüber sprechen, dass das Urheberrecht auch nur in Anführungszeichen gesellschaftlicher Kompromiss ist, bei dem man so verschiedene Sachen einfach abwägen muss. Und weil wir nicht darüber sprechen, sprechen wir auch nie über die Urheberrechtsschranken, also über das, ne, wo halt ein Urheberrecht wo das aufhört. Und ich finde es sehr schade, weil wir gerade, wenn wir das jetzt mit dem Copyright in den USA vergleichen, dann gibt es in den USA ein paar Sachen, wo ich sagen, da sind sie da besser aufgestellt. Also ganz, ganz viele Punkte. Ich finde zum Beispiel das angelsächsische Copyright grundsätzlich besser aufgestellt, weil es eben Copyright ist und sich einfach auf die Kopie konzentriert und auf die Verwertung und das nicht wie das deutsche Urheberrecht Verwertung und Persönlichkeitsrechte so zusammenmischt, was glaube ich, ist auch eine sehr schwierige rechtliche Gemengelage irgendwie so ergibt. Und zusätzlich in den USA gibt es auch das Prinzip des Fair Use, was es in Deutschland nicht gibt. Vielleicht kannst du als Experte kannst es ja vielleicht noch ein bisschen besser beschreiben als ich. Vielleicht kannst du kurz irgendwie beschreiben, was man unter Fair Use versteht.
Mhm. Ja. Also ich würde so sagen. Ganz allgemein ist es ja so, dass das Urheberrecht so funktioniert, dass wenn ich ein Werk erstelle und das in der Öffentlichkeit zugänglich mache, ist es automatisch, habe ich alle Rechte daran. All rights reserved, kann man sagen, gilt, ist sozusagen die Default-Einstellung des Urheberrechts. Ja. Auch beim Copyright ist das so. Ja? Und das heißt, für fast alle Nutzungshandlungen, die damit verbunden sind, muss ich nachfragen. Jetzt ist es aber so, und das hat man recht relativ bald schon erkannt, dass das in manchen Bereichen einfach völlig unpraktikabel ist und in manchen Bereichen wirklich nachteilig ist. Deshalb gibt es auch im europäischen Urheberrecht gibt es Ausnahmebestimmungen, wo man sagt, okay, es gibt aber bestimmte Anwendungsszenarien.
Zitatrecht
zum Beispiel. Oder in der Bildung, auch wenn das sehr ausgehöhlt wurde in den letzten Jahren. Oder sonstige Bereiche, also es gibt einfach eine Liste an Ausnahmetatbeständen, da muss ich die Rechte nicht abklären. Da kann ich das verwenden, eben um ein Zitat zu machen, aber wie gesagt, Zitatrecht, ganz enges, eingeschränktes Ausnahmerecht, aber sozusagen, weil da wäre es einfach, die Transaktionskosten wären viel zu hoch, das wäre unrealistisch, das kann man nicht zumuten, das wäre auch schädlich für Bildung, für Wissenschaft, für Kunst und Kultur. Und jetzt gibt es zwei grundsätzliche Herangehensweisen, wie man diese Ausnahmen regeln kann. Also man muss sagen, ganz allgemein ist ja Urheberrecht eines der im international am stärksten vereinheitlichten Rechtsgebiete, muss man sagen. Es gibt schon ganz lange internationale Verträge, weil es immer klar war, so Werke von künstlerische Werke oder auch eben Schriftstücke, die zirkulieren ganz schnell auch über Grenzen hinweg. Das heißt, die Berner Übereinkunft ist einer der ältesten internationalen Verträge überhaupt zwischen Staaten. Die wurde im 19. Jahrhundert noch abgeschlossen, dann revidiert und heute irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts revidiert, die revidierte Berner Übereinkunft. Und das heißt, es gibt eine lange Tradition internationaler Regeln. Ja. Und das vielleicht noch als Background ein bisschen. Die derzeit entscheidendsten Verträge für das Urheberrecht sind einerseits die Verträge im Rahmen der Weltorganisation für geistiges Eigentum, WIPO, und im Bereich der Welthandelsorganisation, der WTO, das TRIPS-Abkommen. Das ist die Trade-Related Aspects of Intellectual Property, also die handelsbezogenen Aspekte von geistigem Eigentum behandelt. Und was man dort, und aber auch schon in der Berner Übereinkunft steht etwas drinnen, das ist der sogenannte Drei-Stufen-Test. Das heißt, um eine Ausnahme im Urheberrecht regeln zu können, muss man etwas einem dreistufigen Testverfahren unterziehen. Und ich vereinfache das jetzt. Das heißt, erstens, es muss irgendwie ein öffentliches Interesse dran geben an dieser Ausnahme. Das heißt, es muss für die Allgemeinheit sinnvoll sein, dass man so etwas tut. Und jetzt salopp formuliert, ein bisschen vereinfacht, die Ausnahme darf aber auch nicht die herkömmliche Verwertung von so einem Original irgendwie über die Maßen behindern. Das ist so die allgemeine Regelung. Und wenn man sozusagen eine Ausnahme vorschlägt und die passiert diesen Test, dann kann man sie auch gesetzlich implementieren. So, das ist die allgemeine Regelung, die gilt in Deutschland wie auch in Europa, wie in den USA, weil das sind internationale Verträge, die diesen Drei-Stufen-Test vorsehen. Jetzt gibt es Kritik, dass der auch schon zu restriktiv angewendet wird. Aber man hat sich jetzt in den USA und in Europa auf zwei völlig unterschiedliche Arten und Weisen entschieden, diesen Test ins nationale Recht zu übersetzen. In den USA hat man eigentlich gemacht, man hat diesen Drei-Stufen-Test genommen und hat ihn ins Copyright geschrieben. So in die Richtung könnte man eigentlich das sehen. Ja, weil eigentlich haben die gesagt, wenn quasi es ein öffentliches Interesse gibt und wenn die herkömmliche kommerzielle Verwertung nicht über Gebühr damit geschädigt wird, dann soll das eigentlich erlaubt sein, das zu tun. Und die Bezeichnung, die man dafür gewählt hat, war dann Fair Use. Also man kann auch sagen, sehr sprechend, wenn es irgendwie eine faire Verwendung ist, die niemanden unfair benachteiligt, dann soll sie erlaubt sein. Und ob das der Fall ist, ja, also ob so etwas vorliegt, das regeln wir nicht im Einzelfall, weil das sind viel zu viele Fälle, die das sein können. Also überlassen wir das den Gerichten, diese Entscheidung quasi auch durchaus nachträglich zu treffen. Und man kann sagen, die USA sind damit ziemlich gut gefahren, weil es unfassbar viele Veränderungen gegeben hat in technologischer Hinsicht mit Auswirkungen fürs Urheberrecht. Und in vielen Bereichen war es dann so, dass aber trotzdem innovative Dienste ermöglicht wurden, Kabelfernsehen, viele andere Bereiche, jetzt auch die Google-Buchsuche kürzlich, weil es danach Richter einfach gesagt haben, die herkömmliche Verwertung, es wird wegen der Google-Buchsuche kein Buch weniger verkauft als vorher, im Gegenteil, vielleicht sogar mehr, weil man sie dadurch überhaupt wieder findet. Gleichzeitig gibt es viel besseren Zugang zu diesen Werken, es gibt eine Durchsuchbarkeit und so weiter, also es wäre Wahnsinn, das zu verbieten. Und das war möglich und man musste dafür nicht das US-Copyright ändern. Ja, in Europa ist das komplett anders. In Europa gibt es kein Fair Use. Und das muss man deshalb...
Also nicht nur in Deutschland, sondern auch jetzt in den anderen Ländern, auch in Großbritannien?
In der Europäischen Union nicht. Okay. Nein, es gibt das europäische Urheberrecht ist auch harmonisiert. Es gibt die europäische Urheberrechtsrichtlinie, die Copyright Directive. Und man muss das deshalb so betonen, weil Fair Use als Begriff so weit verbreitet ist, und ich habe kürzlich am Chaos Communications Kongress einen Vortrag gehalten zum Thema Recht auf Remix, und da haben mich mehrere Leute angesprochen darauf, ich wusste überhaupt nicht, dass es kein Fair Use in Europa gibt. Also die Leute glauben, es gibt sowas wie Fair Use. Nein, gibt es nicht. Was es in Europa eben gibt, ist eine abgeschlossene Liste mit Ausnahmetatbeständen, eben so etwas wie Zitatrecht. Diese Liste ist im Rahmen der EU-Urheberrechtsrichtlinie vorgegeben, was bedeutet auch, also ein Land wie Deutschland, Österreich oder auch Frankreich könnte nicht in ihrem nationalen Urheberrecht einfach eine zusätzliche Schranke sich ausdenken oder zum Beispiel Fair Use einführen.
Das muss also auf EU-Ebene dann, wenn dann, passieren.
Also man kann die einzelnen Schranken national ausgestalten. Also was vom Zitatrecht erfasst ist, da könnte man in Deutschland auch das ein bisschen praktikabler machen, weil derzeit, es ist unfassbar eng. Also Leute, die bloggen und einen Absatz von einem anderen Text übernehmen und drunter schreiben, lest das Leute, das ist gut, die haben das Zitatrecht verletzt, weil das
zu wenig
eigener Beitrag, zu großes Zitat, also die Belegfunktion wird dadurch nicht alleine oder also erfüllt. Das heißt, die würden eigentlich das Zitatrecht verletzen, was bedeutet eigentlich ganz, ganz, ganz viele Blogger verletzen ständig das Zitatrecht. Oder können sich nicht darauf berufen, sagen wir es mal so. Und also das ist sozusagen etwas, das könnte man in Deutschland ändern, das Zitatrecht. Weil es gibt eben eine Zitatschranke auf europäischer Ebene. Aber man könnte jetzt nicht eine neue Schranke, wie zum Beispiel eine Remix-Schranke, nur in Deutschland einführen. Das heißt, man müsste dafür wirklich auf europäischer Ebene eine Änderung dieser Urheberrechtsrichtlinie vornehmen.
Und du bist da ja jetzt, du hast das schon angesprochen, an einer Aktion oder an so einem Vorstoß, sage ich
Initiative.
Mal. Initiative. An einer Initiative beteiligt, die sich Recht auf Remix nennt. Und ihr versucht da ja auf europäischer Ebene da so etwas voranzubringen, was du jetzt gerade schon beschrieben hast. Wer ist da beteiligt? Also die Digitale Gesellschaft ist da
drin? Genau, die Digitale Gesellschaft e.V. hat das initiiert und ich habe sozusagen den Hut auf für diese Initiative. Es machen da allerdings auch ein paar andere Leute mit. Wir haben da quasi so ein Team, die diese Initiative irgendwie betreut, die eben auch durchaus über den Kreis von Mitgliedern da hinausgeht. Und es ist eben, wie du auch richtig gesagt hast, es richtet sich nicht nur an Deutschland, sondern auch an die europäische Ebene. Es gibt zwei Seiten, Recht auf Remix.org, die deutsche, und es gibt Right2Remix.org, also Right2Remix.org, die englische Version davon. Weil wir eben sagen, es geht nicht nur Deutschland an. Und unser Ziel ist jetzt nicht einfach 1:1 Fair Use aus den USA in Europa einzuführen. Aus zwei Gründen. Erstens glauben wir, dass das unrealistisch ist, diese gewachsenen Strukturen, die es da gibt, diese Kataloge an Ausnahmen, sofort umzuwerfen. Das ist das eine. Das zweite ist auch, es gibt ein bisschen eine andere Tradition, was diese Ausnahmeregelungen betrifft. Fair Use ist prinzipiell vergütungsfrei. Das heißt, es gibt keine Vergütung für Fair Use-Nutzung. Wenn es Fair Use ist, ist es fair und dann muss man nichts zahlen. In Europa ist es so, dass in vielen Ländern für bestimmte Schranken, auch Privatkopie ist ja zum Beispiel eine Schranke, Pauschalvergütungen vorgesehen sind. Und wenn wir in unserer Initiative Recht auf Remix fordern, dass es so etwas geben sollte wie eine Art Bagatellschranke, also die zusätzlich zu den Schranken, die es ohnehin gibt, eingeführt wird, dann wollen wir damit zwei Dinge erreichen. Wir wollen damit eigentlich so die Funktion von Fair Use in den USA auch in Europa ermöglichen, nämlich Flexibilität, dass wenn neue technologische Entwicklungen kommen, neue Praktiken entstehen, die jetzt die herkömmliche Verwertung nicht beeinträchtigen, die vielleicht sogar für Kunst und Kultur von Vorteil sind, ja, dann sollen die durch so eine Bagatellschranke oder so durchaus erlaubt werden können, ohne dass man dafür wieder die Urheberrechtsrichtlinie ändern muss. Weil das ist ja unrealistisch. Das dauert immer viel zu lange. Und gleichzeitig können wir uns aber durchaus vorstellen, dass es dafür aber in europäischer Tradition auch eine kleine Pauschalvergütung gibt, weil wir sagen, das ist sozusagen unser Angebot, wir sagen, okay, da werden Werke verwendet in neuen Kontexten, wird vielleicht sogar Geld damit verdient, dann sollen die Leute, deren Werke da verwendet werden, auch davon etwas haben und warum nicht dafür auch quasi etwas vorsehen. So als der klassische Kompromiss, den es in Europa immer gab, Einführung der Privatkopie-Schranke wurde kombiniert mit Einführung einer Pauschalabgabe.
Genau, mit einer Verwertungsgesellschaft, die sich dann oder Fördergesellschaften, die sich dann darum kümmern.
Genau. Also ich meine, die Verteilungsfrage ist wieder eine andere Frage. Also die wollen wir da quasi jetzt nicht mitdiskutieren. Ja. Das ist finde ich, nochmal eine andere Baustelle.
Und wie muss man sich das dann vorstellen, wie ihr euch das vorgestellt habt? Also dass es dann irgendwann mal so sein soll, dass ich jetzt als Jugendlicher in Deutschland dann ein Musikstück nehmen kann und dann da 4 Sekunden davon sample und dann in einem eigenen Stück dann verarbeite. Und wenn ich das dann auf Soundcloud oder auf YouTube oder irgendwo hochladen will, dann melde ich da irgendwo, dass ich das dann benutzt habe oder dass das automatisch erkannt wird oder wie?
Ja, nee, also wir haben das durchaus auch ein bisschen differenzierter da aufgeschlüsselt. Okay. Ja. Also wenn wir von Recht auf Remix sprechen, dann sprechen wir eigentlich von unterschiedlichen Teilen oder unterschiedlichen Arten von Recht auf Remix. Also das eine, und deshalb nennen wir es auch eine Bagatellschranke. Es gibt einfach Nutzungsweisen, die man überall im Internet findet. Hintergrundmusik in irgendwelchen Videos oder so. Ja?
Ja.
Die sind alle, es gibt keine Schranke dafür. Also wenn ich heute ein Video mit meinem Handy drehe und ich lade es online, das ist mein Beispiel, manche können es vielleicht nicht mehr hören, aber es ist einfach der Faktum, dass das heute mit dem Urheberrecht nicht in Einklang zu bringen ist. Ich müsste dafür die Rechte klären, was komplett unrealistisch ist.
Ja.
Also uns geht es genau darum, das auch zu vereinfachen.
Was ja auch ein riesiges Problem für Dokumentarfilme zum
Total.
Beispiel ist. Die können einfach die heutige Realität eigentlich nicht mehr darstellen, weil sie dafür sehr viele Rechte einholen müssten.
Genau, und das ist aufwendig, das ist unrealistisch und auch unangemessen. Das ist einfach unangemessen. Ja. Da wird, und zwar natürlich, es geht immer darum, wenn ich es öffentlich zugänglich mache, aber wenn ich heute etwas ins Internet stelle, ist es fast immer öffentlich zugänglich. Also das heißt, diese Frage stellt sich ständig. Und dafür wollen wir einfach eben eine zusätzliche Schranke, die aber allgemein formuliert ist, die ich nicht ständig ändern muss. Und das muss auf europäischer Ebene passieren. Und es steht sowieso eine Evaluierung der Urheberrechtslinie an. Die Grundzüge des europäischen Urheberrechts wurden Anfang der 90er verhandelt. Ja, also dass das irgendwie an der Zeit ist, hier nachzubessern im Jahr 2014, ich glaube, das ist eigentlich einleuchtend. Ja, weil die gesamten urheberrechtlichen Regelungen wurden in Europa, die ganzen Grundpfeiler wurden zu einer Zeit festgelegt, wo es nichts gab von dem, was heute das Internet ausmacht. Ja, also das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Das ist die eine Geschichte, und für diese Nutzungsweisen, die sozusagen in diesem Bagatellbereich fallen und die auch quasi eher nicht kommerziell sind, ja, also wo zumindest die Leute, die das irgendwo hochladen, damit nicht kein Geld verdienen, ja, das finde ich, da sollte man gerade keine Rechte klären müssen. Ja. Mhm. Was wir uns aber schon auch vorstellen könnten, ist, dass es so etwas eben gibt, dass es auch die Möglichkeit gibt, Remix-Werke zu erstellen und die auch wirklich kommerziell zu verwerten. Und dafür aber auch das zu vereinfachen, wie man dafür die Rechte klärt. Und unser Vorbild ist da die Lösung, die es für Coverversionen schon gibt. Also heute kann ich einen Musiksong covern und muss das nur bei der GEMA anmelden. Dann kriegen die Rechteinhaber dann einen eigentlich sogar relativ großen Anteil der Erlöse, die ich damit erziele. Ja. Natürlich musste man das für Remix ein bisschen anders gestalten. Da bräuchte man Remix-Tarife, die irgendwie darauf abstellen, wie viel eines Werks überhaupt verwendet wird. Das hängt natürlich durchaus dann an den Verwertungsgesellschaften, wie das gestaltet wird. Aber auch dafür, glauben wir, müsste es möglich sein, das simpel hinzukriegen, dass man so ähnlich wie beim Cover, ich remixe 5 bis 10 Stücke in ein neues Stück rein und ich will es aber auch auf iTunes oder sonst wo verwerten, dass man das so wie beim Cover auch lösen kann.
Habt ihr denn da schon mal versucht, mit der GEMA zu sprechen oder Signale aus der GEMA bekommen, weil theoretisch wäre das ja eigentlich was, wo die GEMA sagen könnte, oh ja, das können wir uns gut vorstellen, weil das ein zusätzlicher Aufgabenbereich für uns als Gesellschaft wäre, die sich darum kümmern könnte, unabhängig davon, wie die Mitglieder das sehen.
Ja, also ich bin öfter auf Podien, wo ich dann mit zum Beispiel dem GEMA-Justiziar kürzlich auf dem Reeperbahn-Festival mal war, ich mit ihm auf dem Podium, über solche Sachen auch spreche. Was da halt als Einwand dann oft kommt, und vielleicht sollten wir es eh auch durchaus ansprechen, weil das ist der Standard-Einwand ist dann, ja, aber da geht es doch um Urheberpersönlichkeitsrechte. Und das ist genau die Vermischung, die du auch angesprochen hast, dass halt im europäischen Urheberrecht die Verwertungsrechte und die Urheberpersönlichkeitsrechte miteinander zusammengewürfelt werden. Und das kommt eben immer als Einwand. Ich will die Kontrolle darüber haben, wie mein Werk verwendet wird. Und da haben wir auch lange drüber diskutiert. Das ist natürlich ein Punkt, wo Ängste bestehen. Man muss natürlich, finde ich, trotzdem zwei Dinge sehen. Das eine ist, wenn man ins Internet heute schaut, ist es ja nicht so, als hätten die Leute eine Kontrolle. Also es ist doch so, dass heutzutage auf YouTube und so überall im Internet Werke in jeder beliebigen Form verwendet werden. Nur die Probleme, die damit bestehen, sind zweierlei. Erstens, es gibt dann eben gerade keine Möglichkeit, die irgendwie zu verwerten und damit aber auch die ursprünglichen Urheber daran zu beteiligen. Ja. Und zweitens ist es so, dass es für Firmen, für Unternehmen, aber auch für Privatpersonen, die nicht Google sind, mit rechtlichen Risiken verbunden sind. Google kann sich jeden Urheberrechtsprozess leisten, aber alle, die nicht Google sind, haben da schon ein Problem. Also das heißt, in Wirklichkeit könnte man sagen, diese restriktive Rechtslage, die derzeit herrscht, hat eigentlich vor allem die Urheberpersönlichkeitsrechte schützen vor allem die Verwertungsinteressen von Google. Also so könnte man, wenn man es ein bisschen zuspitzt, das eigentlich sogar formulieren. Und also das ist der eine Punkt. Die Kontrolle ist jetzt schon weg und stärkt aber eine Marktposition von der Firma, die eigentlich von den Urhebern am meisten kritisiert wird.
Genau, ja, also das haben wir so die exklusiven Urheberrechte sowieso immer so an sich, dass sie denjenigen stärken, der der eine Abteilung mit Anwälten sich leisten kann und nicht irgendwie den kleinen Privat.
Das ist auch allgemein so, würde ich auch sagen. Das andere ist halt, was halt eben auch als, wir hatten es ja vorher schon als Gegenargument häufig kommt, ist eben, ja, aber was ist, wenn das dann irgendwie in Kontexten verwendet wird, wie zum Beispiel von Nazis oder so. Und da muss man halt natürlich sagen, ganz allgemeine Verhetzungsverbote würden ja völlig unberührt davon bleiben. Ja, und wenn das in irgendwelchen Kontexten, die hetzerisch, rassistisch sind, dann kann man die auch verfolgen, ohne dass man dafür jetzt irgendwie diese Überpersönlichkeitsrechte bräuchte. Man kann vielleicht darüber diskutieren, ob man irgendwelche Sonderklauseln einführt.
Aber das kommt mir auch immer wie ein Argument vor, wo man das Kind mit dem Bade gleich ausschütten will. Also ich meine, nur weil Rechtsradikale vielleicht dann ein Kulturgut irgendwie verwenden oder irgendwie sein eigenes Werk verwenden könnten, dann irgendwie zu sagen, ja, dann verzichten wir komplett auf das Recht, was du jetzt beschreibst. Das ist halt, man spricht dann halt von einer Nutzung am Rande, die halt sehr, sehr gering ist im Gesamtumfang. Ja, wenn man halt über die Organisierung der gesamten Kultur spricht, ja, muss man das halt auch in die Relation setzen.
Das würde ich auch sagen. Es ist Frage immer auch von Verhältnismäßigkeit. Ja. Und was mir noch immer dazu einfällt, sind zwei andere witzige Vorkommnisse, die man immer beobachten kann. Erstens, was man ja heute schon nicht verhindern könnte, wäre, dass Rechtsradikale bei ihrer Demo oder bei ihren Partys die Musik spielen, wenn sie die GEMA-Gebühren abführen. Also ist jetzt schon so.
Könnte man ja auch sagen, das darf auch nicht sein,
so, genau,
wenn man das nicht will.
Und das Zweite ist, dass auch, man hatte die Diskussion wieder miterlebt bei dem Toten-Hosen-Song, dass die CDU den verwendet hat im Wahlkampf und sich da total drüber aufgeregt haben. Ah, das ist aber so gemein, dass unser Song verwendet wird von der CDU. Wir sind doch so linke Punkrocker. Ja, kurz gelacht. Aber ich finde, für mich ist das, und das ist jetzt vielleicht natürlich eine persönliche Meinung, ja, das ist schon noch eine Frage von grundsätzlicher Liberalität. Ja, wie gehe ich damit um, dass in einer Gesellschaft immer kulturelle Werke in Auseinandersetzung mit bestehenden Werken erstellt werden und sich darauf beziehen, teilweise kritische Gegenpositionen einnehmen? Und will ich da einzelnen Leuten Möglichkeiten geben, hier wirklich als, man muss das sagen eigentlich, das Urheberrecht als eine Art Zensurinstrument einzusetzen, weil darum geht's letztlich. Ja. Oder sagt man, hey, es muss manchmal auch Sachen aushalten können, die mir nicht gefallen. Ich kann ja sagen, dass ich sie nicht gut finde, ja, aber muss ich alles, was ich nicht gut finde, verbieten können? Also das ist aber natürlich eine Frage, da kann man auch geteilter Meinung dazu sein. Ich glaube nur, in ganz krassen Fällen ist es so, da gibt es jetzt schon Bestimmungen dagegen vorzugehen, die außerhalb des Urheberrechts liegen. Und deshalb eben so etwas wie eine Erleichterung dessen, kreativ abgewandelte Werke zu erstellen, zu verhindern mit diesem Argument, halte ich für, ich glaube, zum großen Teil vorgeschoben. Mhm. Ja,
deswegen sage ich ja so ein Totschlagargument, ne, dass genau, man halt gleich so. Und was ist mit den Nazis?
Genau. Ja, ich meine, es gibt jetzt nicht nur die Nazi-Geschichte. Ja, es gibt auch,
genau, aber das ist ja das Argument, das in der Debatte dann ganz oft benutzt
wird. Es wird auch zum Beispiel, was ich eher nachvollziehen kann, finde ich, sind dann so Argumente, ja, aber ich will nicht, dass es in kommerziellen Kontexten verwendet wird. Ich will nicht, dass Nike damit Werbung macht mit meiner. Also das ist, finde ich, dann schwieriger. Aber
das wäre ja wieder was anderes. Ne? Das wäre ja dann nicht von so einer Urheberrechtsschranke erfasst.
Naja, aber wenn man natürlich sagt, es ist wie beim Cover, ja, also dann ist es schwierig, ja, also das zu verhindern. Ja. Also ich meine, ich kann ja auch heute schon was covern, wenn ich es nur einspiele, dann kann ich es auch verwenden, wenn die Rechte dafür geklärt sind. Ja. Also,
okay.
Das heißt, das ist ganz, es heißt natürlich schon, dass in manchen Bereichen wahrscheinlich Werke in irgendwelchen Bereichen eingesetzt werden, wo man es vielleicht auch nicht will. Ja. Aber ich würde sagen, und das ist okay.
Und wenn man jetzt rein juristisch das betrachtet, so wie stark ist das dann ein Problem, dass in Deutschland also die Verwertungsrechte und die Persönlichkeitsrechte der Urheber so zusammenfallen. Also wenn du schon sagst, wenn du auf dem Panel da dann sitzt und der Justiziar von der GEMA dann sagt, ja, aber was ist mit den Persönlichkeitsrechten? Ist das dann, wenn man jetzt so eine Schranke einführen würde, müsste man dann auch an anderen Stellen dann noch etwas ändern am Urheberrecht oder wie verhält sich das?
Also wie gesagt, erstens muss man so trennen zwischen Urheberpersönlichkeitsrechten und Persönlichkeitsrechten.
Ja.
Also weil Persönlichkeitsrechte, also zum Beispiel betrifft es Leute, die auf Fotos abgebildet sind, dass man mit denen nicht alles machen darf. Das bliebe davon ja völlig unbeeindruckt. Also das würde sich dadurch nicht ändern. Das Zweite ist eben, und deshalb habe ich, glaube ich, am Anfang auch diese vielleicht etwas dröge Einführung zum Thema Drei-Stufen-Test auf internationaler Ebene erzählt. worum es geht, ist eigentlich trotzdem nur eine Ausnahme, die auf internationaler Ebene im Bereich des Drei-Stufen-Tests vorgesehen ist, auch irgendwie in europäisches Recht zu gießen. Was das derzeitige europäische Urheberrecht eigentlich tut, ist, sie schöpft die Potenziale für Ausnahmeregelungen, die die internationalen urheberrechtlichen Verträge, eben der Drei-Stufen-Test vorsehen, nicht einmal in Ansätzen aus, weil sie die Ausnahmeregelungen künstlich, abgeschlossen, restriktiv auf eine kurze Liste an Ausnahmefällen beschränkt. Und was wir eigentlich nur wollen, ist, die Möglichkeit für weitere Nutzungsweisen, die in öffentlichem Interesse sind und die eine herkömmliche Verwertung nicht über die Maßen behindern, ja, diese Möglichkeiten zu eröffnen. Das ist es eigentlich, worum es mit unserem Recht auf Remix geht. Wir wollen, dass quasi das, was im Drei-Stufen-Test angelegt ist, in Europa auch Rechtsrealität wird.
Also das, was innerhalb des auch sonst so schon engen internationalen Rahmens möglich ist,
genau,
auch auf europäischer Ebene einfach auch ausnutzen.
Und ich würde sagen, und vielleicht, also deshalb die juristische Frage, die ich glaube ich, wenn man so eine Bagatellschranke einführen würde, das würde, glaube ich, ohne Probleme dann auch funktionieren mit dem restlichen Urheberrecht. Das wäre überhaupt kein fundamentaler Wandel, wirklich nicht. Es wäre ein kleines Schräubchen, an dem man drehen könnte, um ganz viele Nutzungspraktiken aus der Illegalität zu holen und gleichzeitig auch ganz viele neue Nutzungspraktiken zu ermöglichen. Ich glaube, das wirklich Schade ist ja, wir wissen ja gar nicht, was uns alles entgeht, weil wir so ein restriktives Urheberrecht haben. Das ist das eine. Und das Zweite, ich glaube, das muss man schon auch sich vor Augen führen. Es gibt heute im Internet ja auch kaum irgendwelche neuen Geschäftsmodelle, die nicht irgendwie urheberrechtsrelevante Fragen zu behandeln haben, weil irgendwie immer das Urheberrecht eine Rolle spielt. Und da ist dieses unfassbar restriktive Urheberrecht auch einfach ein Standardnachteil. Also ganz viele Services, ich glaube zum Beispiel so etwas wie YouTube, wäre das nicht von Google gekauft worden, ja? Dann wäre echt die Gefahr gewesen, dass YouTube dasselbe Schicksal ereilt hätte wie Napster, dass es quasi aus dem Geschäft geklagt worden wäre.
Ich habe auch irgendwann letztes Jahr, das habe ich einen Artikel gelesen, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, das war aber, YouTube ist irgendwie von Google, haben sich von Google kaufen lassen, Wochen oder Monate bevor die große, was war das, Viacom, glaube ich, ne, die große, große Klage so auf sie zugekommen ist. Also, und da, also die waren schon kurz davor, dass sie am Ende gewesen wären quasi.
Genau, und ich finde, da muss man dann auch sehen, dass es einerseits diese Sache mit, dadurch, dass es in den USA Fair Use gibt, die einfach, dass einfach das Urheberrecht oder Copyright innovationsoffener macht, während das in Europa fehlt, ist das
Bei YouTube ist doch dann eher sowas, so der DMCA, glaube ich, wichtiger, oder? Dass sie sagen, okay, wenn wir jetzt Takedown-Notice bekommen, dann nehmen wir es runter, aber wir können nicht alles vorher wissen. Was ja auch nochmal sowas ist.
Ja, aber das gibt's ja in Deutschland auch. Also es gibt da wird ja auch gerade heftig dagegen lobbyiert. Das ist eine, würde ich sagen, der kritischen Passagen im Koalitionsvertrag der Großen Koalition. Okay. Nämlich das Haftungsprivileg der Hosting-Provider.
Ja.
Und das ist etwas, was ja auch bei uns gibt. Nämlich, dass auch jemand wie Google sich bis zu einem gewissen Grad auf dieses Haftungsprivileg berufen kann und sagen kann, hey, wir können nicht vorab jedes einzelne Video anschauen, das hochgeladen wird, aber wenn wir eine Nachricht davon bekommen, natürlich löschen wir es oder sperren wir es. Also das ist jetzt nicht der große Unterschied, aber natürlich, das ist manchen Urheberrechtsmaximalisten auch ein Dorn im Auge, die dagegen lobbyieren. Und man muss wissen, dieses Hosting-Privileg wird eh sehr restriktiv vom BGH in Deutschland ausgelegt. Also es gibt jetzt mehrere Urteile, gab es zu RapidShare und zu anderen Fällen, die eigentlich schon sehr weitreichende Prüfpflichten auferlegen, wenn das Geschäftsmodell darauf ausgelegt ist, gewohnheitsmäßig Urheberrechte zu verletzen. Und meiner Meinung nach fällt YouTube da komplett darunter, weil ganz, ganz viele Urheberrechte verletzt werden von ganz, ganz vielen Videos, weil das Urheberrecht so restriktiv ist. Und das heißt, ich glaube, man kann da eh nur froh sein, dass da scheinbar eben in manchen Bereichen das doch nicht bis auf den Buchstaben des Gesetzes oder so dann doch durchgesetzt wird, ja, weil dann wären noch mehr Dienstleistungen illegal, die aber total zentral sind für das Internet, wie wir es kennen. Und aber vielleicht ein Punkt, um den nochmal zu betonen. Also das eine ist diese Standardsache, Europa, USA, ja. Aber die andere Sache ist, dass die einzigen, und das habe ich vorher schon anklingen lassen, dass eigentlich Google paradoxerweise am wenigsten von dem zu befürchten hat, weil die eben die Rechtsabteilung haben und da ist das YouTube schon auch ein schönes Beispiel, weil es die geschafft haben, mit ihrem Content-ID-Mechanismus, also ihrem Erkennungsalgorithmus, zwei Dinge zu machen. Nämlich in einem. Sie haben mit dem Content-ID-Algorithmus einerseits ein Instrument der privaten Rechtsdurchsetzung,
ja,
und sie setzen damit aber auch den Standard für private Rechtsdurchsetzung. Das merkt man auch jetzt schon in Urteilen. Es wird anderen Anbietern von irgendwelchen Online-Diensten
wird das Gleiche gewartet.
Was Google mit ihrem Content-ID-Algorithmus schafft, das müsst ihr auch anbieten. Das ist das State of the Art.
Und das ist dann natürlich erstmal eine Markteintrittsbarriere, die sehr hoch ist.
Das ist
ein sehr komplexes Problem, das da gelöst werden muss.
Genau.
Und selbst Google hat da auch lange gebraucht, um da hinzukommen. Und die sind, muss man einfach sagen, so, wenn es ein Unternehmen gibt, das gut in der Datenauswertung ist, dann ist es Google.
Und das heißt, man kann sagen, so wie es jetzt ist, dass fast jede Form von so User-Generated Content eigentlich sich komplett in der Illegalität abspielt, ja, kommt eigentlich Google in dem Sinne fast entgegen, weil die haben ihren Content-ID-Algorithmus, die können belegen, wir haben höchste Standards,
ja,
können gleichzeitig mit demselben Algorithmus auch eine Monetarisierungsoption anbieten. Das ist ja das, was wir beobachten. Ja,
weil es eine Identifizierung des Inhaltes ist.
Es identifiziert den Inhalt und Rechteinhaber können sagen, das gehört mir und können an den Werbeerlösen beteiligt werden, was sie tun. Es gibt sehr schöne Studien. Ein Kollege Paul Hield hat sich mal angeschaut, wie das mit der Monetarisierung von ehemaligen Nummer-1-Hits in den USA aussieht auf YouTube. Und er hat zwei Dinge herausgefunden, die ich beide sehr spannend finde. Erstens, das ganz alte Nummer-1-Hits aus den USA, dass die fast alle, also fast 100% auf YouTube jetzt verfügbar sind, obwohl die früher teilweise gar nicht mehr käuflich erhältlich waren. Das zweite ist aber auch, dass über 90% dieser dort zugänglichen X-Nummer-1-Hits monetarisiert werden. Das heißt, monetarisiert werden heißt, der Content-ID-Algorithmus erkennt das und die Rechteinhaber entscheiden sich bewusst, das Video nicht sperren zu lassen, sondern es oben zu lassen, um an den Werbeeinnahmen zu verdienen. Und
also das muss man dazu sagen, irgendein Nutzer hat das halt hochgeladen.
Ein anderer hat das hochgeladen.
Und Content-ID hat es erkannt und der Rechteinhaber sagt, ja, kann das einen runter oder oben lassen und monetarisieren. Und sie entscheiden sich dafür, dass das eigentlich illegal hochgeladene Musikvideo oben bleibt und sie dann an den Aufrufen dann
bei
Werbung eingebunden.
Genau, weil sie damit viel mehr und mehr gerade Rechteinhaber erkennen eigentlich sogar, dass sie damit mit Werken auf einmal wieder Geld verdienen, die schon ihr eigentliches kommerzielles Leben lange quasi ausgehaucht haben. Und die beiden Dinge zusammen, ja, also dass quasi dass eine Markteintrittsbarriere für Konkurrenten ist und ein Monetarisierungswerkzeug. Man muss ja sagen, eigentlich hat Google wahrscheinlich sogar ein geringeres Interesse daran, dass das Urheberrecht da um so ein Remixrecht ergänzt wird, als alle anderen, ja, die quasi eben zum Beispiel eigene Angebote schaffen wollen, die mit YouTube vielleicht konkurrieren wollen oder die einfach auch kleinere Nischenangebote schaffen wollen, weil die können sich diese Rechteerklärung nicht leisten. Ja. Und oder auch Einzelpersonen können es auf ihrem Blog eben nicht hochladen, weil die haben dann die Gefahr, dass sie abgemahnt werden. Ja.
Genau.
Und das ist eigentlich das Paradoxe an der Situation jetzt, dass das böse Google mit der jetzigen schlechten Rechtslage eigentlich besser leben kann als fast alle anderen.
Ja. Genau. Aber das ist ja auch das Problem, dass gerade die Urheberrechtsdebatte ja immer sehr, sehr emotional geführt wird und nicht nüchtern und einfach analysiert wird, was da gerade passiert, so worüber wir jetzt hier gerade sprechen. Also gerade auch, es wird ja auch immer auf YouTube gezeigt und gesagt, ja, da passieren ständig Urheberrechtsverletzungen und es wird aber nicht darüber gesprochen, dass das natürlich nur deswegen der Fall ist, weil YouTube auf einem Level stattfindet, auf einem Ausmaß stattfindet, der ja alles andere auch im Videosektor in den Schatten stellt. Also YouTube hat ja auch weit über 90% so einen Marktanteil, was so Video-Hosting angeht und was so Community drumherum angeht. Mhm. Und so Content-ID, was Google da macht, das geht ja schon sehr, sehr, sehr weit. Also weiter als was alle anderen Anbieter machen. Ja, es geht ja sogar teilweise so weit, dass einzelne Konzerne, Unterhaltungskonzerne, so direkten Administrator-Zugriff bekommen quasi. Ja? Dass sie nicht mehr mit Google sprechen müssen, sondern einfach selbst hier löschen, klicken können, ne? auf YouTube. Also das plus Content-ID, was die ganzen Inhalte analysiert und identifiziert, so viel, also weiter kann man nicht gehen, was das Überwachen angeht von den Inhalten, die man hochlädt. Ne? Aber ich meine, es ändert ja nichts daran, dass, weiß nicht, wie viele Stunden jetzt aktuell pro Minute hochgeladen werden. Das ist halt einfach auch eine Größenordnung, bei der halt immer was durchrutscht. Und natürlich, da haben wir jetzt ja noch gar nicht drüber gesprochen. Es kommt dann immer noch dann dazu, dass man natürlich, so wenn man von so einer privaten Rechtsdurchsetzung ja auch spricht, ja immer auch da so implizit mitschwingt, dass man davon ausgeht, dass die Rechtehaber immer richtig liegen, wenn sie sagen, ich habe die Rechte an diesem Video. Das ist ja auch nicht gegeben. Es gibt ja da auch teilweise schon Trolle, die dann einfach so sagen, ich habe die Rechte an diesem Video und die haben es gar nicht und haben das nur gesagt, um dann da an den Werbeeinnahmen zu verdienen, weil Google selbst als unbeteiligter Dritter ja gar nicht wissen kann, ob ich jetzt wirklich die Rechte daran habe oder sie vielleicht nicht habe.
Ja, ich meine, gibt es immer wieder Fälle. Man muss auch sagen, dass die Content-ID vor allem bei Musikwerken noch relativ gut funktioniert. Wenn es natürlich um Video-Remixes oder um Videowerke geht, ist Content-ID schon wieder ein bisschen schlechter. Hm. Ja, also da gibt es schon noch Luft nach oben. Aber ich meine, ich würde auch sagen, dass das natürlich das dann im Einzelfall nicht gut funktioniert oder Ausnahmefälle gibt. Ja, aber ich finde, das ist jetzt gar nicht so. Mein großes Problem ist nicht, dass es zu schlecht funktioniert, sondern eher meine Sorge ist, dass es zu gut funktioniert. Dass in dem Maße, wie Content-ID besser wird, eben auch dass die Ansprüche für alle anderen steigen, wie sie mit nutzergenerierten Inhalten umgehen wollen. Und ich finde halt, das ist halt auch eine Gefahr, würde ich sagen, für ganz allgemein freie Internetnutzung, wenn es darum geht, ja. dass diese Form der privaten Rechtsdurchsetzung, wie sie Google betreibt, zum Standard wird. Gleichzeitig sagt man, funktioniert doch eh alles gut, wir brauchen das Urheberrecht doch eh nicht ändern, weil auf YouTube ist eh alles verfügbar. Ja, aber nur auf YouTube. Mhm. Und irgendwo anders kann ich irgendwas machen. Und ich glaube, das ist die Gefahr, der wir uns gegenüberstehen, sehen. Und deshalb glaube ich, das ist eigentlich einer der Hauptgründe, warum es wichtig ist, auch hier rechtlich was zu machen. Einerseits auf europäischer Ebene mit so einer Bagatellschranke, aber auch in Deutschland könnte man schon einiges machen, wenn man zum Beispiel beim Zitatrecht das einfach liberaler gestaltet. Dass man auch sowas wie eben, ich darf einfache, kleinere Versatzstücke verwenden aus einem Video auch und damit ein neues Video produzieren oder so. Das, und überhaupt auch Sampling oder so als einfach Form von Zitat legalisieren.
Aber da gibt es ja... Wenn man sich die politische Stimmung anschaut, würde ich sagen, dass es da eher in die entgegengesetzte Richtung schwingt, oder? Also wenn man jetzt, ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel das neue Leistungsschutzrecht für Presseerzeugnisse, was ja durchaus auch nochmal interessant wird, wie sich das in dem Bereich auf das Zitatrecht auswirken wird. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du da mehr Einblick, weil du das vielleicht genauer beobachtest, aber ich würde jetzt nicht zwingend also meine Hoffnung auf die große Koalition setzen, dass die da das Zitatrecht stärkt oder in Deutschland da was in der Richtung tatsächlich auf den Weg bringen wird.
Also ich muss auch sagen, dass ich mehr Hoffnung auf die Europäische Union setze als auf die große Koalition in Deutschland. Das merkt man eigentlich, weil gerade dieses im Vergleich mit den USA, ich habe das Gefühl, die gerade in der Kommission auch, gibt es da durchaus schon viel besseres Verständnis, dass das Urheberrecht unzeitgemäß ist. Es gibt natürlich auch die Angst und es gibt starke Lobbying-Druck gegen jede Änderung des Schrankenkatalogs. Also auch bei der aktuell laufenden Konsultation zum EU-Urheberrecht, die läuft gerade, es gibt mehrere Seiten, zum Beispiel fixyourcopyright.eu oder copywrong.eu, es sind zwei Plattformen, wo man auch ganz einfach, ohne dass man sich das groß einlesen muss, sich selber beteiligen kann an dieser Konsultation.
Das wäre auch so ein Fragenkatalog, so Multiple Choice, wo man so was anklicken kann und so ein paar Sachen.
Genau, aber alleine
und das ist dann auch von irgendeiner Organisation, glaube ich, auch von Aktivisten.
Also das einerseits, es gibt mehrere. Eines ist von EDRI, das ist die European Digital Rights, das ist so ein Sammelbecken von so ähnlichen Vereinen, also aus Deutschland ist die Digitale Gesellschaft TV dabei, aber La Quadrature du Net ist da dabei, also ganz viele bekannte so zivilgesellschaftliche Bürgerrechts-Internet-NGOs sind da quasi Teil von EDRI und die haben das ausgearbeitet, diesen Fragebogen. Copy Wrongs haben, glaube ich, andere gemacht. Ich glaube, Open Knowledge Foundation und Leute aus der Piratenpartei.
Wenn man das ausfüllt, das wird dann an die Kommission
weitergeleitet. Genau, es gibt gerade ein Konsultationsverfahren, eben um zu evaluieren, wie sieht's aus mit dem Urheberrecht. Und alleine dieses Konsultationsverfahren und auch die Fragen, die da gestellt werden, das sind natürlich auch immer ein Kompromiss, wie immer. Ja? Aber die zeigen schon, dass es ein latentes Problembewusstsein gibt, dass das übersteigt, was ich in Deutschland beobachte. Ja? Und das heißt, da würde ich schon sagen, dass in Europa, es ist nicht ausgeschlossen, dass sich da irgendwann in den nächsten 10 Jahren, und ich glaube, in solchen Längen, Horizonten muss man da denken, in die richtige Richtung bewegt. Ja? Ich glaube nicht, dass das schnell gehen wird, aber es gibt Problembewusstsein. Okay. Ja, und ich würde sagen, in Deutschland war mein großer Hoffnungsschimmer. Wir hatten schon die Jubelpressemeldung vorbereitet beim Digitale Gesellschaft e.V., weil in dem vorletzten Entwurf, den ich kannte vom großen Koalitionsvertragsentwurf, stand sogar wirklich drinnen Ermöglichung von Remix und Mashups im Urheberrecht. Ja, also da gab es wirklich eine Passage, die hatte eigentlich so eine Art Recht auf Remix drinstehen. Das haben die Hardliner scheinbar dann im letzten Moment noch rausreklamiert. Aber auch das zeigt, ja, das war knapp. Ja, also das hätte echt auch sein können, dass das drin ist. Das heißt, wenn es drin ist im Koalitionsvertrag, heißt noch nicht, dass realisiert wird. Aber ich würde sagen, und ich glaube, das kann man schon beobachten, ich sage noch ein anderes Beispiel, warum ich auch für Deutschland nicht völlig pessimistisch bin. Groß überrascht hat mich immer noch eine Seite, die heißt Faires Urheberrecht oder fairurheberrecht.de. Die ist von CSUlern, also da gemacht worden. Die haben, also weiß nicht, Dorothee Bär ist da dabei, ein anderer, ja. Also die Netzpolitiker halt.
Also die üblichen Verdächtigen.
Die üblichen Verdächtigen, genau. Aber trotzdem, ja, das sind ja nicht die Alten, die aussterben, sondern das sind die Jungen, die nachdrängen. Jetzt kann man sagen, oftmals verändern sich Positionen mit dem Amt. Ja. Sieht man auch manchmal. Aber ich bin nicht so zynisch, dass ich sage, dieser Generationenwandel, den wir in den nächsten 10 Jahren sehen werden, dass der keine Chancen bietet. Ich glaube einfach, da gibt es schon parteienübergreifenden Konsens.
Aber jetzt um nochmal auf die CSU-Seite zurückzukommen, ich meine, man fair ist ja Ansichtssache. Was?
Ja, aber ich finde
das. Welche Inhalte stehen?
Also faires Urheberrecht steht da drinnen. Es soll eben, also das sind alle 3 Punkte, kann ich 100% unterschreiben, okay, die da drin stehen. Also ich weiß, ich sah auch schon länger her, dass ich das letzte Mal dort war, aber es geht da genau um so Dinge wie auch, also so eine Art Fair Use-mäßige, die in diese Richtung gehen, ja, Überlegungen. Ja. Und ich meine, das kommt von der CSU. Ja? Also das ist ja, da habe ich teilweise das Gefühl, das sind die Widerstände bei Grünen und SPD.
Also konservativer geht's
in manchen nicht. Bereichen, ja. Sind die da durchaus beträchtlicher. Mhm. Ja? Also das heißt jetzt nicht, dass von dort der Push kommen wird. Ja? Mhm. Aber ich würde nur sagen, ich glaube, es ändert sich da auch was, wenn sich was an den Personen ändern wird.
Ja, aber irgendwann muss sich ja was ändern. Ne? Also ich meine, wenn wir jetzt innerhalb der nächsten 10 Jahre,
wir haben
2014, dann haben wir es dann 2024, dann gibt es ja dann teilweise schon Leute, die 30 sind und ihr Leben lang mit Urheberrechtsverletzungen im Internet verbracht haben. Und da rede ich nicht mal davon, dass man sich irgendwie Musik oder Film oder Serien runterlädt, sondern davon, dass man auf seinem Tumblr-Blog oder wo auch immer einfach so Fotos teilt und da auch schon wieder ein Urheberrecht verletzt hat. Also diese ganzen kleinen und großen Aktivitäten, die man halt online macht und die halt konstant im Alltag immer gegen das Urheberrecht verletzen.
Ja, aber da bin ich immer vorsichtig. Also es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, irgendwann muss sich ja was ändern und so, oder the genie is out of the bottle und wir kriegen das nicht mehr zurück. Das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht an Automatismen.
Nee, natürlich nicht, aber ich meine eher so, dass der gesellschaftliche Druck halt irgendwann immer größer wird, je älter die Leute werden, die im Alltag einfach Dinge machen, die mit dem Recht einfach nicht konform gehen. Und das wird auch nicht, das bekommt auch nicht immer jeder mit, dass er dann gegen das Recht verstößt, aber immer mehr Leute bekommen das schon mit und das ist halt irgendwann.
Nee, also ich meine, dass es Änderungen gibt, können wir ja beobachten. Ja, es ist ja heute schon so, dass durch YouTube viel kritisiert, aber der Zugang zu Inhalten so breit ist wie noch nie zuvor. Ja, also in manchen Gattungen. Ja. Auch, also das ist ja schon beobachtbar. Das heißt, das war ja schon Wandel. Also es gibt ja schon Änderungen. Die Frage ist natürlich immer nur, welche Kräfte werden dadurch gestärkt, welche Optionen werden dadurch wirklich auch neu geschaffen und welche Optionen oder welche Chancen bleiben ungenutzt. Und ich glaube, das ist eben kein Automatismus. Also und ich würde sagen, ich wäre ein großer Fan davon, wenn man auch in rechtlicher Hinsicht hier mehr ermöglicht, als derzeit möglich ist. Wenn das nicht passiert, und das ist, glaube ich, auch möglich, das hängt wirklich davon ab, wie sehr schafft man es, dieses Thema zum Thema zu machen, da einen langen Atem zu haben, wie wir am Anfang diskutiert haben, dann kann sich was bewegen, es muss aber nicht. Und wenn sich nichts bewegt, das kann man, finde ich, auch absehen, dann gibt es auch nicht die Copyright-Apokalypse, das glaube ich nicht. Was es eben geben wird, ist eine noch größere Stärkung der noch großen Plattformen.
Ja.
Dann wird man sehen, dass bestimmte Formen von Kunst und Kultur weiterhin in Nischen gedrängt sind, nicht verwertbar sind. Es wird dazu kommen, dass man halt, dass ganz viele auch vielleicht innovative neue Geschäftsmodelle, von denen dann auch vielleicht wieder Kunstschaffende profitieren könnten, einfach nicht entstehen. Das werden wir dann vielleicht niemals gewusst haben. Ja? Also solche Dinge, die kommen ja,
das,
auf uns zu.
Das, ja? Ich habe da noch nie so darüber nachgedacht, aber was du jetzt auch über die Stunde immer wieder gesagt hast, das ergibt natürlich viel Sinn. Ne? Also wenn wir halt an dem Urheberrecht und Copyright, so wie es jetzt ist, festhalten, dann stärken wir so die Position großer Anbieter wie Google mit YouTube, weil YouTube mit den ganzen Mechanismen, die es dann da schafft, quasi einen eigenen kleinen Kosmos schafft, in dem es das mit den Rechteinhabern zusammenarbeitet und da sozusagen auf der Plattform dann so in sich geschlossen so eine Möglichkeit schafft, wie man heute mit Kultur umgehen kann und das dann trotzdem mit einem Copyright übereinstimmt, dass eben diese ganzen Formen nicht sozusagen abdeckt. Und das stärkt natürlich dann den Anbieter, weil er dann seinen eigenen kleinen Kosmos ausbauen kann, in dem so ein bisschen man das Gefühl bekommt, als wäre das alles gelöst, weil er eben mit Verträgen von den Rechteinhabern zusammenarbeitet. Und das erinnert mich daran, dass das fand ich auch ganz faszinierend, weil Jochen Benkler hat das in The Wealth of Networks so beschrieben, dass ein großer Konzern wie Disney zum Beispiel auch davon profitiert, dass er immer mehr Rechte anhäuft, weil innerhalb der Organisation dann so eine Welt geschaffen wird, in der man sich dann in einer Kultur oder in Informationen dann bedienen kann. Wenn ich dann halt als Kreativer für den Konzern arbeite, dann kann ich hier was nehmen und da was nehmen und von dort. Mhm. Und da kann ich das, davon kann der halt profitieren. So, wenn er halt immer mehr einschließt in dieses System. Und das ist ja letzten Endes dann genau das, was wir dann bei YouTube und Google beobachten können.
Ein anderes Beispiel, das habe ich jetzt auch an diesem Vortrag am Chaos Communications Kongress gebracht. Dadurch, dass Sampling nicht unter Fair Use fällt, auch in den USA nicht. Mhm. Ja, also, und dann es Gerichtsentscheidungen gab Anfang der 90er Jahre, die Sampling unfassbar erschwert haben und die Rechteklärung kompliziert haben und teuer gemacht haben, hat sich die Kunstform des Samplings, hat sich Hip-Hop als Musiksparte verändert. Es wurden zwei Dinge sind passiert. Erstens, weniger Sampling. Also so ein Album wie von den Beastie Boys, Paul's Boutique mit 300 Samples, wäre heute nicht auf keine Art und Weise mehr zu produzieren, zumindest nicht legal. Und man könnte die Rechte nicht klären und wenn man es klären wollte, wäre es viel zu teuer, das heißt, es würde niemand machen. Was ich schade finde, dass heute ein Album wie Paul's Boutique nicht mehr hergestellt werden kann. Das allein ist schon ein Verlust. Das zweite ist aber, was man auch beobachten kann, ist, die Leute samplen nur Künstler vom gleichen Label. Ja. Das stärkt die Major-Labels, weil die untereinander ihre Rechte nicht klären müssen, die erlauben sich das Samplen. Aber ich kann nicht das vom Nachbarlabel samplen. Was ein unfassbarer Verlust ist, wenn man sich vor Augen führt, dass gerade Hip-Hop ja von einem miteinander kommunizieren durch Sampling lebt. Und es geht genau darum, dass ich im Sample das andere Stück vielleicht des gegnerischen Rappers wiedererkenne. Das ist nicht ein Fehler, das ist kein Bug, das ist ein Feature von Sampling. Und wenn das verschwert wird, aber auch da, genau wie du sagst, dann ändern sich die Praktiken und es passiert in irgendwelchen abgeschlossenen Räumen, wo es noch ein bisschen blühen darf. Das stärkt große Plattformen, große Konzerne. Aber die Kunst und Kultur als Ganzes, die Freiheit von Kunst und Kultur als Ganzes wird dadurch eingeschränkt.
Ja, wobei es auch da dann natürlich dann auch jetzt zum Abschluss finde ich es auch noch ganz interessant, dass jetzt Girl Talk, der diese Mashups macht und so ganze Filmstücke so zusammensetzt, dass ich glaube, der verkauft auch seine Alben, also auch im, weiß nicht, auch so digital, also in weiß nicht, so im eigenen Shop oder Shop vom Label oder so, aber dass bis jetzt auch noch kein Label den verklagt hat, weil sie fürchten, die Klage zu verlieren. Also das ist zumindest die Vermutung, dass er deswegen noch nicht verklagt hat, weil das halt auch so dieses Mashup dann auch unter Fair Use dann in den USA auch fallen könnte. Das finde ich auch nochmal, finde ich ganz spannend.
Das, und was auch spannend ist, gerade bei dem Album, das du ansprichst, von diesem Girl Talk, weil da gibt es ja auch eine Studie inzwischen, wo jemand untersucht hat, wie sich
das auf den gesampelt Markt der
werden auswirkt auf die gesampelten Werke. Und dass eben Leute natürlich über Samples Werke entdecken. Also für mich zwei bekannte Beispiele oder für Remix, durch Remixes Werke entdecken. Das bekannteste Beispiel, das wahrscheinlich alle kennen, ist Dido. Die hat den Durchbruch geschafft, weil Eminem sie gesampelt hat. Also in Stan. Wenn da nicht das Dido-Sample, das extrem dominant dort ist, vorkam, jetzt kann man sagen, okay, da wurde das Sample geklärt. Ja, aber aber gerade das hat eigentlich Dido zum Durchbruch als Künstlerin verholfen.
Und das ist ja auch das Interessante. Also das ist sehr weniger vorstellbar, dass es dem Originalwerk schadet. Also der negativste Effekt eines Remixes oder eines Samples wäre ja, dass überhaupt keinen Effekt auf das Originalwerk hat und jemand sich selbst noch etwas dann dadurch schafft, was vielleicht populär und erfolgreich ist. Aber den einzigen Effekt, den es sonst haben kann, ist, dass es den kommerziellen Wert des Ursprungswerkes noch verbessert.
Würde ich auch sagen. Ich meine, man merkt doch, so um es mal etwas vielleicht plumper zu sagen, aber die Werke, die am meisten kopiert, reproduziert, verbreitet sind, das sind die, die am teuersten sind. Also auch in der bildenden Kunst. Mhm. Und also es gibt auch Untersuchungen, wieder dieser Paul Hild, den ich erwähnt habe, der empirisch eben forscht zu Urheberrechtsfragen, der hat auch herausgefunden, dass es eigentlich auch keine Verlust von irgendwie Werthaltigkeit von irgendwelchen Musikwerken gibt, die zum Beispiel in die dann gemeinfrei geworden sind. Also das, es ist nicht so, dass das irgendwie dann so viel verwendet wird, dass man dann kein Geld mehr damit verdienen kann oder so. Das ist also zumindest die Untersuchungen, die er da gemacht hat, deuten darauf hin, dass da keine Gefahr droht an dieser Front.
Hm. Über die Gemeinfreiheit und die Public Domain müssen wir dann auch nochmal ausführlich sprechen. Das ist auch so ein Thema, das mir auch einfach viel zu kurz kommt in der öffentlichen Debatte. Da müssen wir auch nochmal, würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir uns da nochmal zusammensetzen in einer künftigen Ausgabe. Danke erstmal dir für das Gespräch.
Ja, ich danke dir für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht.
Und dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und tschüss.
Ciao.